Die sogenannten Falken unter den Anthropologen, die immer und überall Krieg sahen, haben also zumindest in dem Punkt nicht Unrecht, dass manche ethnografische Darstellungen zu romantisierend waren und zur Befriedung der Vorgeschichte neigten. Wie schnell sich eine zutiefst martialische Kultur entwickeln kann, zeigt der Fall indigener Stämme Nordamerikas. Sie zähmten die wilden Nachfahren entlaufener Pferde der Spanier und revolutionierten auf ihren Mustangs nicht nur die Bisonjagd, sondern überfielen nun auch ihre Nachbarstämme. Doch auch das geschah in einer bereits kriegerischen Welt. Trotz all der Berichte, die uns Ethnographen geliefert haben, fällt es schwer, festen Grund unter die Füße zu bekommen. Zu vielfältig sind die Befunde, zu besonders die jeweiligen Umstände, zu klein und unzuverlässig die Zahlen. Was das hier lediglich kurz angerissene Verhaltensspektrum verschiedener Kulturen verdeutlicht, ist die erstaunliche Fähigkeit des Homo sapiens, unter neuartigen sozioökologischen Bedingungen spezifische Verhaltensstrategien zu entwickeln. Die mögen zwar für die Betroffenen zur zweiten Natur geworden sein, sind aber doch nur kulturelle Produkte, auch wenn diese durchaus evolutionären Logiken unterworfen sind. Deshalb wird der Zugang über die Archäologie so wichtig, weil wir dort konkrete Nachweise finden werden. Das bedeutet nicht, die Ethnographie habe keine wertvollen Einsichten zu bieten. Das Gegenteil ist der Fall. Etwa den Befund, dass die meisten dokumentierten Gruppenkonflikte Reaktionen auf persönliche Kränkungen sind, die es zu rächen gilt. In vielen Fällen können sich Feindseligkeiten sogar gegen Personen aus demselben Netzwerk richten, was sie eher zu einer Fehde als zu einem Krieg macht. Das ist aber oft nicht deutlich zu unterscheiden, zumal die Grenzen zwischen den Gemeinschaften in größeren ethnosprachlichen Einheiten fließend sind. Dass solche Racheaktionen nur in Ausnahmefällen zu systematischen Konflikten ausarten, bestätigt die alte Logik. Die Menschen entscheiden individuell, ob es sich lohnt, zu kämpfen. Heutige nomadische Jäger und Sammler mögen in geringer Dichte leben, doch sicherlich sind besondere Plätze wie Wasserlöcher, Nussbaumhaine oder fischreiche Gewässer dennoch begehrt genug, um gelegentlich Streit auszulösen. Warum kommt das offensichtlich eher selten vor? Schließlich haben diverse Primatenarten Millionen von Jahren lang sich hin und wieder Kämpfe mit den Nachbarn geliefert, auch dort, wo sie schon genügend mit Raubtieren zu tun hatten. Sesshafte Wildbeute, also nicht die mobilen Jäger und Sammler, werden diesen Primaten insofern ähneln, als es beim Casus Belli oft um Ressourcen geht, insbesondere wenn das Risiko kalkulierbar erscheint und die Gelegenheit günstig.